Ja, hallo und guten Tag, liebe Zuhörende. Ich darf Sie euch ganz recht herzlich begrüßen. Wir haben heute ein Spezial, nämlich mit einem sehr speziellen Gast, Thomas Giel. Thomas Giel ist Professor an der Hochschule in Mainz und Studiengangsleiter. Und er ist Pionier der erneuerbaren Energien und hat sich spezialisiert auf die kalte Nahwärme. Lieber Thomas, ich darf dich ganz recht herzlich begrüßen. Ich hoffe, es geht dir gut.
Geht es sehr gut. Einen wunderschönen guten Morgen aus Mainz, Lars.
Ja, vielen lieben Dank, dass du heute dabei bist. Martin darf ich an dieser Stelle entschuldigen. Und ich habe dich kennengelernt als sehr engagierten Kämpfer, Vorreiter, Pionier aus den Erneuerbaren für die erneuerbaren Energien. Erzähl doch mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, wie du zu den erneuerbaren Energien gekommen bist und letztendlich dann in die Professur nach Mainz.
Ja, es ist, man kann sich tatsächlich so etwas als Pionier fühlen, weil ich Mitte, Ende der 90er schon mich mit dem Thema regenerative Energien im Gebäudebestand beschäftigt habe. Es war damals der erste Studiengang in Deutschland, Versorgungstechnik, Umwelttechnik in Esslingen, der sich mit diesen nachhaltigen Gebäudeenergiekonzepten, damals noch Solarthermieanlagen und Blockheizkraftwerke überwiegend, in Gebäuden beschäftigt hat, beziehungsweise den ersten Schwerpunkt in dem Bereich hatte. Und das hat mich dann auch nach meiner eher klassischen Ausbildung auf dem zweiten Bildungsweg über die Ausbildung zum Elektroinstallateur, der Weiterbildung zum Elektrotechniker, dazu gebracht, eigentlich was Neues zu machen. Und innerhalb dieses Studiums bin ich natürlich mit einigen Menschen in Kontakt gekommen, die in dem Bereich wirklich Ende der 90er Jahre schon was bewegen wollten. Zum Beispiel die Schönauer Netzinitiative, die ich kennengelernt habe über ein Praktikum in einem Büro während meines Studiums. Und so ein paar Menschen wie die GDEA, also eine Gesellschaft für dezentrale Energieversorgung, einen Herrn Schäfer, Dieter Schäfer, der damals die Schönauer mitberaten hat, ein Physiklehrer, der ausgestiegen ist aus dem Schulunterricht, weil er in der Welt festgestellt hat, dass wenn wir uns nicht umstellen, wir ganz schnell viele wichtige Faktoren dieser Welt verlieren werden und sich auf die Fahne geschrieben hat, regenerative Energien zu entwickeln. Und in diesem Umfeld, Ingenieurbüros Umfeld, kamen dann so die ersten Ideen, wie man denn auch die Versorgungskonzepte für Gebäude, aber auch Quartiere und ganze Städte umstellen kann. Und daraus ist dann so diese Idee der Schönauer Netzinitiative entstanden, die wir mitberaten haben. Und das ist eigentlich so ein bisschen auch eine Keimzelle in Deutschland gewesen, aus diesem schwäbischen Rebellen, die letztendlich, oder Schwarzwaldrebellen, muss man ja eigentlich sagen, Schwaben sind es ja keine. Ich glaube, fühlen sich auch sehr beleidigt, aber ich kam dann, ich war ja eher im Schwäbischen unterwegs und die Schwaben haben diese Schwarzwaldrebellen dann beraten. Und aus dieser Keimzelle stammt dann auch diese Idee, da was zu bewegen. Und wir hatten die ersten Windräder in Stuttgart gebaut, haben erste kleine Nahwärmenetze entwickelt mit BHKWs. Wir haben versucht, Schönau energieautark zu machen. Das Netz wurde von der damaligen EnBW zurückgekauft. Und das ist so mein Ursprung. Und daraus ist dann ein Ingenieurbüro entstanden. Dieses Ingenieurbüro hat sich dann als Kontraktor weiterentwickelt, weil viele Ideen, die man damals entwickelt hat, die schon sehr nachhaltig und regenerativ waren, nicht gemacht wurden, weil man sie für nicht so wichtig angesehen hat in der Baubranche. Und wenn dann Bauen teurer wurde, was wir, glaube ich, schon immer hatten in dieser Branche, dann dazu geführt hat, dass solche Konzepte dann rausgestrichen wurden. Und das fanden wir natürlich sehr schade, wenn man sie entwickelt hat. Deswegen wollten wir sie auch umsetzen, haben dann Geld im Umfeld dieser nachhaltigen Bewegung eingesammelt, haben daraus eine kleine Aktiengesellschaft gegründet, haben die Projekte umgesetzt. haben sie betrieben und gezeigt, dass es funktioniert, und haben sie dann wieder verkauft. Das ist so meine Herkunft. Wir sind dann gewachsen, haben uns dann mit einem Unternehmen in den Niederlanden zusammengetan. Und vor 12 Jahren bin ich dann von der Hochschule Mainz angesprochen worden, ob ich jemand kenne, der auf diese Professur passt. Und dann gesagt, ja, ich kenne jemanden, da steht ja mein Lebenslauf. Und dann hat man mir auch zu verstehen gegeben, warum er mich angesprochen hat. Und dann bin ich an die Hochschule Mainz gekommen und da bin ich jetzt Professor für nachhaltige Gebäudeenergiesysteme und denke, das, was ich vor mehr als 25 Jahren angefangen habe, nun intensiv und auch in der Wissenschaft weiter, um was zu bewegen.
Ja, spannend, auch ein spannender Lebensweg, der daraus entstanden ist. Aber was hat sich von der Idee, also vor 25 Jahren und jetzt rückblickend, denn verändert? Also wie weit sind denn die erneuerbaren Energien implementiert in Energiekonzeptionierungen und inwieweit finden Sie denn auch Akzeptanz draußen vor Ort?
Ja, ich glaube, gerade die Akzeptanz und die gesellschaftliche Akzeptanz, die hat sich natürlich sehr verändert und sehr zum Positiven verändert. Unabhängig der ganzen aktuellen politischen Bewegungen und auch Bestrebungen ist die regenerative Energie auch in konservativen politischen Kreisen inzwischen angekommen. Das war nicht immer so. Also die ersten Jahre war das schon sehr schwierig. Man wurde als Spinne abgetan. Man hatte einen großen Feind, der hieß Energieversorger. Die haben alles versucht, um diese Konzepte auszubremsen. Heute hat sich das gewandelt. Also wenn man früher in Besprechungszimmern saß, ohne Fenster und stundenlang auf einen Termin warten musste, bekommt man heute den roten Teppich ausgerollt. Das ist einfach sehr schön auch zu sehen. Und sehr schön ist auch, dass es einige gibt, die wie ich vor 25 Jahren damit angefangen haben, immer noch in dieser Branche sind und auch inzwischen ähnliche Erfolge haben wie ich sie habe. Also man kann einfach heute viel einfacher Projekte machen. Man glaubt einem viel mehr, weil die Akzeptanz da ist. Das war ein langer Weg. Wir hätten viel schneller sein können. Die Techniken gibt es schon sehr lange. Wir hätten auch wirtschaftlich viel attraktiver in Deutschland damit dastehen können, wenn wir nicht zwischenzeitlich bewusst vieles wieder kaputt gemacht hätten, aber man ist zumindestens kontinuierlich auf diesem Weg geblieben und derzeit sehe ich da einen Riesenboom und eine Riesenmöglichkeit, was zu tun, was umzusetzen. Jetzt heißt es einfach dranbleiben.
Und was hat zu der Akzeptanz geführt? Also was war das Entscheidende, dass diese breite Akzeptanz stattgefunden hat?
Natürlich der immer bewusster werdende Klimawandel und zu guter Letzt natürlich auch die endlich mal verstandene Abhängigkeit von den Energieimporten. Ich bin ja jetzt so ein Kind der ersten Klimakrise, der ersten autofreien Sonntagen, der ersten Ölkrise, das kenne ich noch als Kind. Und in der Zeit, und das ist ja 77, 78 gewesen, gab es die ersten Gesetze mit der Idee, sich in Deutschland von Energieimporten unabhängig zu machen. Und wir haben eigentlich die ganze Zeit daran nicht gearbeitet. Und sich in Deutschland von Energieimporten unabhängig machen, bedeutet nun mal einfach, Energie zu nutzen, Rohstoffe zu nutzen, die wir in unserem Land haben. Und das sind nun mal leider nur oder zum Glück eigentlich nur Kohle und regenerative Energien. Mit Kohle kommen wir nicht weit und sollten wir auch nicht weit kommen. Das muss man ja ganz klar mal sagen, weil Kohle natürlich jetzt nicht der Rohstoff ist, der, was die Umweltbelastung angeht, der ist, mit dem man die Zukunft gestalten sollte. Und dann sind es regenerative Energien. Und das ist den Leuten, glaube ich, so richtig bewusst geworden, erst in den letzten 2 Jahren nach der Zeitenwende. Und natürlich diese Wirtschaftlichkeit, die sich inzwischen ergeben hat. Es ist inzwischen auch in konservativen Kreisen hip, auf seinem Handy zu zeigen, dass man 80% seines Strombedarfs selbst produziert. Das ist so dieser Ansporn. Heute erlebe ich, dass Menschen, die mir früher gezeigt haben, wie ihr Sportboot und wie ihr Porsche und sonst was aussieht, mir zeigen, wie toll ihre Wärmepumpe und ihr Stromspeicher ist und wie wenig Energie sie noch in ihrem Haus brauchen. Und das hatte, dass diese Menschen inzwischen auch verstanden haben, vielleicht noch nicht in der großen Breite, zumindest wenn man das politisch betrachtet, glaube ich, gibt es da echt noch ein bisschen Nachholbedarf. Aber gesellschaftlich, im privaten Umfeld stelle ich fest, dass es hip ist, ein Elektroauto zu fahren. Leider erst als Zweitwagen, aber immerhin schon mal als Zweitwagen. Und hip ist auch zu sagen, ich brauche kaum noch externen Strom. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Hebel gewesen.
Versorgungssicherheit, bewusst werden über Energie, sensibilisieren für die eigene Kilowattstunde. Und das ermöglicht ja eigentlich im Grunde genommen die photovoltaische Selbsterzeugung, auch das Interface dessen, dass man sich mit dem eigenen Energiebedarf auseinandersetzt. Und das Ganze müssen wir im Grunde genommen in Energiekonzeptionierungen umsetzen und von der singularen Energieversorgung vielleicht in die kollektive Energieversorgung. Und da hast du ja schon viele Energiekonzeptionen umgesetzt und auch begleitet, auch wissenschaftlich begleitet. Und ein Beispiel, welches mir immer wieder bewusst wird, ist Schifferstadt. Was habt ihr in Schifferstadt gemacht?
In Schifferstadt haben wir was umgesetzt, was ich vor 15 Jahren in einem Forschungsprojekt mit einigen Kollegen zusammen entwickelt habe, ein passives kaltes Nahwärmenetz für eine Neubausiedlung. Aber ich möchte noch mal ganz kurz auf den Punkt, den du vorhin angesprochen hast, eingehen, die kollektive Energieerzeugung oder die eigene Energieerzeugung. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein, dass wir einfach wieder erkennen, dass wir Energie bei uns am Ort, am Haus, in der Umgebung, im Quartier selbst erzeugen müssen. Dass wir wieder lernen, was bedeutet Energie für unseren Wohlstand, wie wichtig ist Energie für unseren Wohlstand. Und dass man sich nicht länger zurücklehnen kann und denken kann, der Strom kommt aus der Steckdose und das auch verstehen muss. Wenn das die Bevölkerung versteht, dann können solche Konzepte, wie wir sie in Schifferstadt in der Max-Ernst-Straße in einem Neubauquartier entwickelt haben, auch sehr gut funktionieren. Was haben wir da gemacht? Wir hatten, die Stadt Schifferstadt hat ein Neubaugebiet geplant und die Idee war, dort ein warmes Nahwärmenetz zu konzipieren, zu bauen. Neubaugebiete zu Ende der 2014er Jahre, 2015 ist das Projekt da entwickelt worden, also mit der NF 2014 im Hintergrund schon wirklich sehr, sehr gut gedämmte Gebäude im Neubaubereich. Sind jetzt nicht unbedingt noch wirtschaftlich, weil wir natürlich durch die gute Dämmung und durch das Fortschreiten des Klimawandels, der immer wärmeren Winter, natürlich kaum noch Heizenergie brauchen, aber halt ganzjährig warm Wasser brauchen. Und da lassen sich im Neubaubereich warme Netze nur ganz schwer noch wirtschaftlich darstellen. Die Idee war dort eine Hackschnitzelanlage zu bauen und man hat sich auch von einem externen Büro beraten lassen, hat dann irgendwann mal über die Energieagentur Rheinland-Pfalz Kontakt zu mir gesucht, um mal überprüfen zu lassen, ob diese warme Nahwärme denn auch von der Wirtschaftlichkeit realistisch ist. Und wir haben dann festgestellt, diese warme Nahwärme ist nicht realistisch kalkuliert. Also man, die Stadtwerke hätten ziemlich viel drauf, Entschuldigung, draufgelegt. Leider war das Projekt schon sehr fortgeschritten von der Grundidee. Man hatte es schon ziemlich weit geplant, war eigentlich schon dabei, die Fernwärmeleitung oder Nahwärmeleitungen auszuschreiben und habe mich dann gefragt, was man tun kann als Alternative. Und ich habe dann diese Idee der kalten Nahwärme ins Spiel gebracht, der passiven kalten Nahwärme ins Spiel gebracht. Was ist das? Wir haben eine gemeinschaftliche Erdwärmesondenanlage, die über einen Ring bzw. Maschennetz in dem Areal verteilt wird. Passives Netz bedeutet, wir haben keine Zubringerpumpe, wir haben eigentlich nur Rohrsysteme, PE-Rohre, ungedämmte, einfach verlegt, einfach herzustellen, sehr kostengünstig, die quasi im öffentlichen Straßenraum oder im öffentlichen Raum verlegt werden und an bestimmten Stellen, egal wo in diesem System, können Erdwärmesonden gebohrt werden und konventionelle Solewärmepumpen docken an dieses kalte Netz an, wie eine Gastherme an ein Gasnetz andockt. Das ist diese Idee der passiven kalten Nahwärme, die in diesem Forschungsprojekt entwickelt wurde. Das hatten wir dann da vorgeschlagen, aber auch gleich dazu gesagt, das ist, glaube ich, nicht mehr umsetzbar. Und die Schifferstädte haben da echt einen Mords Ehrgeiz an den Tag gelegt, zu sagen, nein, wir stellen das noch um, weil wir glauben, dass die passive kalte Nahwärme die bessere Idee ist. Und wir haben innerhalb von knapp einem Jahr von einem warmen Netz auf ein passives kaltes Nahwärmenetz umgestellt, also innerhalb von einem Jahr die Genehmigung eingeholt dafür, das Vermarktungskonzept entwickelt, weil so Konzepte müssen ja auch dann vermarktet werden an die zukünftigen Eigentümer, und die Ausschreibungen und Planungen durchgeführt, um dann das Netz umzusetzen. Und wir sind noch einen Schritt weiter gegangen. Man hat damals überlegt, als Stadtwerke, wie kann so ein Netz einfach betrieben werden und einfach hergestellt werden? Und deswegen hat man einen Flatrate-Gedanken entwickelt. Das Netz an für sich, die Sohle ist schon passiv, da kann man in einer einfachen Flatrate arbeiten. Aber die Stadtwerke Schieferstadt sind noch einen Schritt weiter gegangen. Sie haben gesagt, wir würden gerne die Wärmepumpen noch mitkontrakten und wir würden gerne auch den Strom als Flatrate anbieten. Dann haben wir mal angefangen zu rechnen mit den Stadtwerken und haben festgestellt, wir haben solche tollen Jahresarbeitszahlen bei diesem System, dass wir eigentlich im Neubau kaum noch Strom brauchen. Und dann waren die Stadtwerke bereit zu sagen, okay, diesen geringen Anteil von Strom können wir in unserem Stromportfolio durchaus für 10 Jahre vorkalkulieren. Und wir haben dann ein Flatrate-Konzept entwickelt, in dem die Menschen, die da wohnen, quasi ihre Wärme für das Heizen, die Wärme für das warme Wasser, die Wärmepumpe, die Kühlung mit solchen kalten Nahwärmenetzen kann man über Flächenheizsysteme auch kühlen. Also der Strom für die Kühlung, also die wird nur Wasser im Kreis gepumpt, da braucht man wenig Strom, aber auch dieser Strom ist da in dieser Flatrate mit drin. Und natürlich Wartung und Instandhaltung der Wärmepumpe für 10 Jahre konstant anzubieten. Und zwar für einen Preis, wenn man einfach mal so ein 160 Quadratmeter Haus nimmt, zahlen die einen Pauschalbetrag von knapp 1.700 Euro im Jahr für die komplette Wärme- und Kälteversorgung, inklusive Warmwasser, inklusive der Wärmepumpe, inklusive Wartung. Und man kann sich schon vorstellen, dass natürlich in den letzten 2 Jahren, wo alle das Thema Gaspreisbremse und Energiepreissteigerungen quasi fest in die Verzweiflung getrieben hat, diese Menschen, glaube ich, jeden Tag eine Flasche Sekt aufgemacht haben und sich gefreut haben, dass ihnen es alles egal ist. Also die haben sich wirklich, denen was, es ist wirklich egal, was passiert. Und wir untersuchen dieses Projekt auch immer weiter in verschiedenen Forschungsprojekten und monitoren es auch und es läuft tatsächlich sehr gut. Also wir erzielen Jahresarbeitszahlen, gemessene Jahresarbeitszahlen in diesen Gebäuden, die liegen bei 5,7 und aufwärts. Das heißt, dass 1 Kilowattstunde Strom machen wir übers Jahr 5,7 Kilowattstunden Wärme. Und Lars, du weißt es auch, aber jeder andere kennt es auch, der sich mit diesen Konzepten auseinandersetzt. Real gemessene Jahresarbeitszahlen, die über 3,5 liegen, die sind schon sehr gut. Und wenn man real gemessene Jahresarbeitszahlen hat, die über 5,7 liegen, dann glauben die meisten, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, diese Zahlen nicht. Deswegen fotografieren wir inzwischen auch tatsächlich die Wärmepumpen vor Ort, um den Leuten zu zeigen, dass die Zahlen reell gemessen sind.
Ja, das ist das Schöne, dass man heutzutage aus dem Monitoring heraus ja auch die Effizienzen belegen kann. Also wir müssen ja ganz häufig, wenn wir erneuerbare Energienkonzepte vorlegen, auch immer wieder den Beleg dafür bringen, dessen, dass sie funktionieren und dass sie auch effizient betrieben werden können. Aber spannend höre ich auch heraus, das sind ja durchaus bewegliche Stadtwerke gewesen, dass man innerhalb eines Jahres umplanen konnte von einem Warmnetz zu einem kalten Nahwärmenetz. Was braucht es da für Akteurbeteiligte? Was sind so die Stellschrauben in diesem Prozess? Wir haben den Gedanken, es war ja in der Planung schon relativ weit fortgeschritten, dass man dann das Konzept nochmal umwirft und ein neues Konzept integriert und letztendlich auch in die Ausführung bringt.
Ich glaube, das Wichtige sind neben den Akteuren, die bereit sind, natürlich innovative Schritte mitzugehen und sich mal wegzubewegen von den konventionellen klassischen Pfaden, die man eigentlich kennt, ist ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit und Überzeugung und an reellen Umsetzungsschritten, die halt auch sehr offen und sehr klar dargestellt werden und oder mit den Leuten erarbeitet werden. Und wenn man das tut, dann gehen die Leute diesen Weg auch mit. Das ist die Erfahrung, die ich in den letzten Jahren sehr häufig gemacht habe, dass man relativ schnell am Anfang sagt, dass sich die Frage stellen von Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, geht das überhaupt, was ich dir Herr Giel oder irgendwelche anderen Menschen, die in dem Bereich dann was umsetzen wollen, tatsächlich. Und das Wesentliche ist, dass man mit den Leuten die Ängste, die da sind, abbaut und ihnen erklärt, wie es funktioniert und warum es funktioniert. Und dann sind die Leute bereit, diese Wege auch mitzugehen und sich darauf einzulassen. Neue Konzepte sind natürlich immer etwas schwierig. Wenn sie dann aber funktionieren, ist es natürlich umso besser für diese Menschen. Schieferstädter ist ein tolles Beispiel. Die Schieferstädter sind so begeistert von dieser Technik, dass die klar jetzt auch im Rahmen ihrer kommunalen Wärmeplanung für sich sagen, wir wollen noch viel mehr kalte Netze. Sie bauen jetzt in der Innenstadt das erste kalte Netz im Bestand, also Straßenwärme. Da ist die Genehmigung jetzt für das erste Sonnenfeld rund ums Rathaus da. Da wird die nächsten Wochen wird angefangen zu bohren. Wir haben aber auch noch mehrere andere Inseln, die wir im Moment im Rahmen so einer Vorstudie zur Wärmeplanung entwickeln. Und Ziel ist es eigentlich, dass die Stadt Schieferstadt bis 2040 quasi ein komplett kommunales kaltes Nahwärmenetz in ihrer Stadt hat, weil man einfach sieht, dass es funktioniert. Aber wenn man mal guckt, in den letzten 2, 3 Jahren war Schieferstadt eine Anlaufstelle für wahnsinnig viel Interessierte in und um kalte Nahwärme. Also Stadtwerke, Kommunen sind nach Schieferstadt gefahren, um sich dieses kalte Nahwärmenetz anzugucken. Und das Witzige ist, man sieht es ja gar nicht, weil eigentlich hier nur ein paar Erdsonden und ein paar PE-Leitungen verlegt ist. Und alles, was man sieht, sind konventionelle Wärmepumpen. Aber die Leute gucken sich das inzwischen an. Und die sehen dann, man sieht nichts, aber es funktioniert. Und reden mit den Leuten. Die Leute, die da wohnen, sind wirklich extrem positiv. Die sagen, ja, natürlich sagen die im Moment, klasse, wir hatten keine Energiepreissteigerung. Klasse, unser Gebäude wird warm. Im Sommer wird unser Gebäude gekühlt. Wir könnten uns nichts anderes vorstellen. Obwohl es am Anfang auch mal wie bei allen neuen Konzepten beziehungsweise bei allen Konzepten bei dem einen oder anderen mal zu einem Ausfall kam und auch zu mal Fehler gemacht wurden, weil Vorlauf und Rücklauf vertauscht wurden und so weiter und so fort. Das, was woanders passiert, passiert hier auch. Aber im Großen und Ganzen sind diese Konzepte so primitiv einfach, dass falsche Parameter oder so, oder komplexe Parameter, wann schaltet was um und wie wird was regeneriert, hier nicht gebraucht werden. Vieles funktioniert in diesen Netzen einfach physikalisch so einfach, dass man es am Anfang gar nicht glauben konnte. Jetzt sieht man, dass es geht. Und das ist das Allerbeste, was man, glaube ich, für Multiplikatoren braucht. Positive Beispiele, die funktionieren, um den Mut, dann diese Konzepte auch zu zeigen und weiterzuentwickeln. Und dann den Mut zu haben, es einfach auch zu machen. Und dieses Einfachmachen, das weißt du ja, ist ja ein großes Motto in meiner Philosophie, Projekte zu machen. Also man muss es immer einfach machen können. Also das heißt, man muss versuchen, es wenig komplex zu machen. Je einfacher, desto besser. Und wenn es dann, wenn man sich sicher ist, dass es jetzt so einfach funktioniert, dann muss man es einfach auch machen, auch wenn es vielleicht jetzt den konventionellen gesetzlichen Vorgaben im ersten Step vielleicht auch an bestimmten Teilen widerspricht.
Jetzt ist ja Schifferstadt ein Paradebeispiel dafür, dass es funktioniert, aber dieser Prozess, also wer sind eigentlich die Prozessbeteiligten, die nicht nur mit den Stadtwerken zusammen agieren müssen, sondern was sagt die Stadt Schifferstadt, die Kommune, was sagen die Bürger? Wie habt ihr die alle überzeugen können von dieser Konzeptionierung? Und wie schwierig war das aus diesem Forschungsprojekt, das in die Realität letztendlich umzusetzen?
Schwierig war es nicht, aber man muss die Leute halt mitnehmen. Man darf ihnen, man muss Ängste nicht totreden, sondern mit Überzeugung Leute, die Angst haben, was Neues zu machen, mitnehmen. Man muss in die Gremien, man muss zu den Leuten, sowas geht nicht mit einer Studie, die man von außen drüber legt. Man muss wirklich mit den Leuten reden. Man muss ihre Ängste nehmen. Man muss es versuchen, ihnen zu erklären. Und dann funktioniert es. Also sowas, es bedarf einfach Engagement, wie früher. Also wie früher, wie wir als Pioniere unterwegs waren, bedarf es immer wieder Engagement und Aufklärung. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Part. Und da bin ich auch für solche Formate wie dieser Podcast einfach dankbar, weil es einfach Aufklärung braucht. Wir müssen die Leute stärker aufklären, und wir müssen sie mitnehmen. Und wir müssen diese negativen Stimmungen, die manchmal mit der regenerativen Energien oder Gesetzen, die wir in der letzten, Zeit, auf den Weg gebracht haben, erleben, da müssen wir mit positiven Beispielen, guten Erklärungen, Möglichkeiten, einfachen Konzepten dagegen gehen. Das müssen wir den Leuten erzählen. Wir müssen den Leuten zeigen, wie es geht. Wir müssen die positiven Beispiele zeigen. Wir müssen die multiplizieren. Wir müssen die zu den Leuten bringen. Du musst in den Rat. Du musst auf diese Veranstaltung. In Schifferstadt gab es zwei Veranstaltungen, wo sich potenzielle Grundstückskäufer über die Konzepte, über dieses Konzept der passiven kalten Nahwärme informieren konnten. Und nachdem die Leute dann verstanden haben, um was es da geht, welche Vorteile das hat, waren die Grundstücke so extrem überzeichnet, dass man zum Schluss über das Losverfahren die Grundstücke vergeben musste. Das heißt, man kann natürlich die Leute auch begeistern, indem man ihnen quasi tatsächlich erzählt, welche Vorteile das hat. Man darf natürlich die Nachteile auch nicht weglassen, weil danach sind sie dann vielleicht enttäuscht. Aber die meisten Menschen sind dann bereit, oder viele sind eigentlich bereit, vielleicht viel mehr zu tun, wenn man ihnen es richtig erklärt. Und ich glaube, da können wir auf allen Ebenen noch wahnsinnig viel lernen, und müssen auch viel lernen. Um halt wirklich die Leute mitzunehmen. Weil derzeit ist, glaube ich, so eine Situation, dass das, was in den letzten Jahren durchaus positiv war, eventuell auch wieder kippen kann. Also man aufgrund von einer wirtschaftlichen Lage tritt tatsächlich diese Problematik des Klimawandels der Gesellschaft wieder etwas in den Hintergrund. Was ja vielleicht auch verständlich ist, bei den ganzen Problemen, die wir neben dem großen, übergeordneten, ganz wichtigen Problem, das muss man ganz deutlich sagen, des Klimawandels hat. Aber die aktuellen Schlagzeilen reden halt weniger von dem Klimawandel als von irgendwelchen Kriegen und wirtschaftlichen Probleme, die wir haben. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, jetzt die Leute mitzunehmen und ihnen auch wieder klarzumachen, welche Chance man hat, wenn man hier sich in die richtige Richtung weiter bewegt. Aber es geht wirklich nur durch Überzeugung. Du musst alle Probleme, alle Fragen ernst nehmen und du musst allen, die Fragen haben, es erklären. Und du musst auch bereit sein, Leuten, die nicht unbedingt die Technik verstanden haben, aber der Meinung sind, sie wissen, dass sie nicht funktioniert, gegenüberstellen und ihnen in einer durchaus nicht angenehmen Diskussion klar machen, dass es doch funktioniert. Und diese Leute musst du überzeugen. Und wenn du das gepackt hast, dann geht es meistens, ist der Schneeball am Rollen und wird zur Lawine und dann ist so ein Projekt, geht so ein Projekt von allein.
Ja, es ist ja im Grunde genommen die Transformation unserer Energiesysteme. Und eine Transformation bedeutet ja eine komplette Wandlung. Und du hast ja gerade schon angefangen aus den 70er Jahren, aus den ersten Ölkrisen, dieses von den molekularen Energien hin zu den elektroelektrochemischen Prozessen ist ja durchaus ein Wandlungsprozess, vor dem auch vielleicht Ängste und Sorgen aufkommen, die auch nicht jeder versteht. Und wir hatten damals vom Öl, da war ja die Lösung in Gas umzusetzen und dann hatten wir die leitungsgebundenen Energien und erst so mit den 90er Jahren der 1000-Dächer-Programme, wo die Photovoltaikanlagen noch richtig teuer gewesen sind, zu einem System, was uns jetzt gemeinsam versorgt, wo wir aber aus diesem fluktuierenden Energiebezug aus den erneuerbaren Energien steuerbare Energien werden lassen müssen mit solchen Projektierungen. Und das macht den Leuten erstmal Sorge, wenn sie sich damit auseinandersetzen. Dann hören sie von Stromausfall, dann haben sie den Brown und den Blackout und das, was so die Medien immer wieder voranbringen und vielleicht auch Politik falsch oder fehlerhaft kommuniziert, das braucht, glaube ich, ganz viele Projektierungen, damit Menschen sich da auch rantasten können und sehen und hören können, es funktioniert. Also wie wichtig sind solche Bürgerbeteiligungs- und Partizipationsprozesse, dass man klärende und aufklärende Gespräche führen kann?
Ich glaube, sie sind der Schlüssel zum Erfolg. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, diesen gesellschaftlichen Wandel im Moment voranzubringen. Die Leute müssen wieder Verantwortung übernehmen und die Verantwortung muss mehr sein als die Verantwortung über das eigene Aktienportfolio, sondern die Verantwortung muss auch in die eigene Versorgung wieder gehen. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Baustein, dass die Leute verstehen, dass eine Abhängigkeit zu Problemen führt. Und das ist, glaube ich, auch angekommen in der Gesellschaft. Hättest du vor 3 Jahren den Leuten erzählt, dass es sehr kritisch ist, dass wir unser Gas nur aus einem Land beziehen und dass wir davon abhängig sind, und hättest du vor 3 Jahren erzählt, den Leuten klargemacht, dass unser wirtschaftlicher Erfolg, unser Bruttosozialprodukt extrem an die Energiepreise gekoppelt ist und wir das gar nicht im Land selbst beeinflussen können, dass unser Wohlstand am seidenen Faden hängt, wenn uns irgendjemand den externen Energieimport abdreht, dann hätten das nur ganz wenige hören wollen. Und nur ganz wenige eigentlich in der Tragweite verstanden. Das ist jetzt da. Die Leute wissen dieses, kennen dieses, wissen um diese Problematik. Und jetzt ist es, glaube ich, ganz wichtig, den Leuten klarzumachen, ihr seid da nicht alleine. Redet mit eurem Nachbarn, tut euch zusammen, arbeitet im Kollektiv, baut das wieder auf, was man braucht, um erfolgreich zu sein. Eine nachbarschaftliche, gemeinsame Versorgung. Selbstgemachte Marmelade schmeckt ganz anders Nicht, weil sie vielleicht so viel besser ist, aber weil man daraus auch schmeckt, dass man sie selbst gemacht hat, was einen anderen Anreiz ist. Und genau das muss natürlich in die Energieversorgung getragen werden und das müssen wir voranbringen. Und auf allen Ebenen, auf der technischen Ebene, die fast am einfachsten ist, die technische Ebene sind eigentlich relativ einfach und relativ simpel, die gibt es. Auf der politischen Ebene und auf der genehmigungstechnischen Ebene, gesetzlichen Ebene. Und da müssen wir jetzt, glaube ich, die Weichen stellen, dass die Leute wieder die Möglichkeit haben, die Energie selbst zu erzeugen und dafür auch ein Verständnis zu entwickeln. Und das werden die Aufgaben der Zukunft sein. Das muss aber auch sehr früh beginnen. Also ich plädiere seit einiger Zeit für das Thema Umwelt und regenerative Energien als Pflichtfach in der Schule, weil ich einfach feststelle, die meisten wissen gar nicht, wo der Strom nach den Steckdosen herkommt, beziehungsweise was macht denn da das Haus warm? Wie funktioniert denn eine Heizung und eine Kühlung für ein Gebäude? Und was ist denn unser Problem? Wie funktioniert, warum haben wir überhaupt Gebäude? Warum fühlen wir uns in so einem Gebäude wohl und warum fühlen wir uns nicht wohl? Da müssen wir, glaube ich, auch viel Grundlagenwissen wieder an die Leute bringen, damit sie verstehen, man kann das beeinflussen, man kann sich da selbst drum kümmern und man kann auch kritisch hinterfragen, wenn irgendwelche Menschen in irgendwelchen Talkshows was erzählen und was über einen physikalischen Zusammenhang darstellen, über Energiebilanzen philosophieren und Statements abgeben, wo man, wenn man mal drüber nachdenkt, feststellt, dass es vielleicht gut gewesen wäre, diese Person hätte in der 10. Klasse in Physik ein bisschen besser aufgepasst, dann hätte sie vielleicht verstanden, das, was sie gerade erzählt, nicht funktioniert. Und ich glaube, dass die Bevölkerung hier lernen muss, wieder kritisch damit umzugehen und das zu verstehen. Und dann wird sie von ganz alleine sich darum kümmern, ihre Energieversorgung in die Hand zu nehmen und die umzusetzen.
Ja, wir haben, glaube ich, kein Innovationsproblem, sondern wir haben eher ein Akzeptanz- und Umsetzungsproblem und regionale Wertschöpfungsketten auch wieder ins Bewusstsein der Menschen zu schaffen, dass wir nicht Transferleistungen nach außen geben und Energie importieren und dass wir immer mehr Menschen werden und immer mehr das brauchen, was immer weniger da ist, dass wir das hier draußen vor Ort gemeinsam erzeugen können und dass es gute Konzeptionierungen gibt, die wir realisieren können. Und wenn ich da in meine eigene Rückblick mal hineinschaue, dann war 2011 Fukushima durchaus ein solcher Meilenstein, der das Bewusstsein über unsere Energieversorgung, auch das fragile System und die Gefährlichkeit mit einhergebracht hat. 2021 viele Gespräche im Ahrtal, ne, also wo eine Region, wo ich mit Menschen in Berührung gekommen bin, die gesagt haben, wir wollen was anderes, wir wollen was Neues, wir wollen nicht, dass unser Öltank aufschwemmt und Hunderttausende Liter und Boden Kubikmeter verseucht. Und 2022, wo ich ein ganz intensives Gespräch mit einem in der höheren Management-Ebene geführt habe, der ein großes Wohngebäude besitzt und der gesagt hat, naja, schauen Sie mal, Herr Klitzke, wir bewohnen dieses Gebäude, wir haben viel gearbeitet, uns geht's gut, wir haben das Geld und wir haben immer 24 Grad in unserem Gebäude. Aber wir haben das erste Mal die Sorge, obwohl wir das Geld haben, die Frage uns stellen dürfen müssen, können wir denn mit dem Geld überhaupt noch Energie einkaufen? Also gibt es überhaupt noch die Menge an Energie? Und da hat man gemerkt, so 2022, wie fragil das System im Gesamten ist und dass es alle Bevölkerungsschichten durchdringt. Und da war dann die Nachfrage nach den erneuerbaren Energien da, gerade im Ahrtal. Und die Menschen im Ahrtal wollten Veränderung. Sie wollten das, was zerstört worden ist, wieder neu aufbauen. Und ich weiß aus vielen Gesprächen und Projektierungen, dass ihr gerade in Rech einen sehr spannenden Start gehabt habt. Vielleicht kannst du darüber noch ein bisschen was erzählen, vielleicht auch aus der besonderen Sicht des Ahrtals.
Kann ich Aber ich würde noch einen Punkt vorher aufgreifen. Es gibt natürlich auch ganz positive Beispiele aus anderen Bereichen. Die Firma Vipotec zum Beispiel in Kaiserslautern, die ich auch jetzt mit ein, zwei Kollegen schon seit einiger Zeit sehr intensiv betreue und die einen ganz anderen Weg gegangen ist. Da hat ein sehr fortschrittlich denkender Unternehmer, der Herr Dubreven, der diese Firma aufgebaut hat, schon vor 10 Jahren erkannt, dass er gesagt hat, die Energieversorgung ist das große Problem bei uns in Deutschland, an dem Standort. Aber ich brauche den Standort, weil ich die Qualifikation der Menschen nur in Deutschland habe, in Kaiserslautern, weil er sehr intensiv mit der Universität zusammenarbeitet und hat es fertiggebracht, 30.000 Quadratmeter Büro- und Produktionsfläche im kompletten Stoffkreislauf in der Energieversorgung energieautark zu machen, mit Photovoltaikanlagen, mit mitteltiefen Erdsonden, 1500 Meter Tiefe, mit oberflächennaher Geothermie, mit Passivhausproduktionsgebäude und mit großen Redox-Flow-Speichern, die er inzwischen dazu baut, packt es, dass er inzwischen zu 80% energieautark ist und in den nächsten 2, 3 Jahren zu 100% energieautark ist. Und das in Deutschland, in Kaiserslautern, in einem relativ unbekannten Umfeld funktioniert sowas. Und da sind wir, glaube ich, auch noch, müssen wir auch noch wahnsinnig viel aufholen, das zu kommunizieren. Jetzt zum Ahrtal. Im Ahrtal war ich auch sehr früh unter dem Aspekt von Wissenschaft und Wiederaufbau aktiv, zusammen mit der Energieagentur, mit dem Paul Nagan. Und unsere Aufgabe war es, zu überlegen, welche Versorgungskonzepte und speziell welche Wärmekonzepte denn eigentlich zukunftsorientiert, gerade für ländlich etwas schwächere Regionen sind, welche Versorgungskonzepte aber auch flutresilient sind und welche Versorgungskonzepte auch eine Unabhängigkeit von externen Betreibern mit sich bringen. Und aus dieser Idee der kalten Nahwärme ist dann die Idee der kalten Dorfwärme entstanden. Unser Konzept ist halt sehr einfach, was die Infrastruktur angeht. Es sind nur PE-Leitungen. Das Teuerste, diese PE-Leitungen zu verlegen, gerade im Gebäudebestand. Und ich glaube, oder ja, wir wissen es ja eigentlich, dass unsere Lösung im Bereich der Energie, speziell der Wärmesektor, nicht im Neubau gelöst werden muss, weil da ist er gelöst, sondern im Gebäudebestand gelöst werden muss. Und wir alle glauben ja, diese kommunale Wärmeplanung, die wir derzeit haben, also wir alle, ist falsch. Also man lässt uns glauben, wir kriegen überall Wärmenetze, die werden natürlich bei weitem nicht so sein, weil es alles viel zu teuer ist. Und diese Idee umzusetzen im Ahrtal war uns ganz wichtig. Und im Ahrtal war natürlich die Infrastruktur zum größten Teil kaputt. Da konnte man einfach auch mal neu denken, neue Ideen denken. Und deswegen ist diese Idee der kalten Dorfwärme da entstanden. Die Idee war, überall da, wo wir neue Infrastruktur eh verlegen müssen, bieten wir den Leuten die Möglichkeit, dass man sich mittelfristig an so ein Netz anschließen muss, ohne jetzt den Zwang zu haben, wie bei einem warmen Netz, ich muss mich innerhalb von den nächsten 3, 4 Jahren an so ein Netz anschließen, ansonsten wird das Netz nicht gebaut. Also wenn ich mich nicht committe, dass ich da mitmache, kommen nicht genug Leute zusammen, dann reicht die Wärmedichte nicht, dann wird so ein Netz nicht gebaut. Das ist ja die Problematik bei der Entwicklung von warmen Netzen im Gebäudebestand. Und die Idee war, hier was zu entwickeln, was diese Problematik nicht hat. Und mit den günstigen PE-Leitungen im Erdreich waren die Mehrkosten, die man bei einer Infrastruktur der Straße hat, eigentlich nicht so hoch. Das war die Idee. Wir hatten genug Flächen im Ahrtal, wo wir Erdwärmesonden bohren konnten und hatten auch die Erfahrung aus Projekten, die wir untersucht haben, dass die meisten Gebäude aufgrund von ihren Ölheizungen abgerissen werden mussten. Du hast es ja schon angesprochen. Und dass die Gebäude, die bereits eine Wärmepumpe hatten, durchaus die Wärmepumpe kaputt war, vielleicht sogar auch noch das Gebäude nicht mehr standsicher war, aber die Gebäude-Erdwärmesonde, die konnte weiterhin benutzt werden. Also die Erdwärmesonden sind relativ flutresilient. Und deswegen war die Idee, vielleicht hier so ein kaltes Dorfwärmenetz entstehen zu lassen. Und dann kommt der zweite wichtige Gedanke dazu, kommunale Infrastruktur auch in kommunaler Hand zu lassen, dass kommunale Wertschöpfung entsteht. Ich glaube, wir müssen auch wieder erkennen, dass es ganz wichtig ist, dass eine Energieversorgung und eine nachhaltige wirtschaftliche Energievorsorge eine Daseinsfürsorge ist und in kommunale, gemeinschaftliche Hand gehört. Und nicht zu irgendwelchen Menschen, die daraus langfristige Profiten an Aktiengesellschaften, in Aktienpapieren generieren. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, der den Leuten klar gemacht werden muss. Deswegen die Idee, liebes Dorfrecht, wenn ihr ein kaltes Dorfwärmenetz entwickelt, was ihr selbst betreibt, weil es einfach zu betreiben ist, weil es nur Rohre sind, die miteinander verbunden sind, wenn sie mal gebaut sind und nicht mit dem Bagger kaputt gemacht werden, sind sie eigentlich ganz einfach zu betreiben. Sie sind auch ganz einfach abzurechnen. Nur die Rohre sind in dem Contracting, in den Gebäuden. Die Wärmepumpetechnik baut derjenige ein, der das Gebäude saniert, baut der hiesige Handwerker ein, der die Wärmepumpe kennt. Der hat dann auch noch was zu tun, der hat seine Wertschöpfung und diese Rohre werden einfach mit einer Pauschale, mit einer Nutzungspauschale, die in Abhängigkeit der Anschlussleistung skaliert wird, wird abgerechnet. Pauschal. Das haben dann alle ziemlich einfach und gut verstanden. Und wir hatten dann die Idee mit der Organisation Zukunft Mittelaar, die sich gegründet hat, die Mittelaar da weiter in die Zukunft führen und bringen möchte, überlegt, dass man so ein kaltes Nahwärmenetz dort umsetzen kann. Das heißt, es sind jetzt zwei Abschnitte, zwei Bauabschnitte, weil sich recht auf beiden Seiten der A erstreckt. Der erste Bauabschnitt ist inzwischen umgesetzt und die ersten vier Wärmepumpen sind letzte Woche in Betrieb genommen worden. Weitere kommen dazu. Ziel ist es so in den nächsten 5 bis 10 Jahren 80% des kompletten Dorfes an dieses kalte Netz zu bringen. Nicht, weil sie es müssen, sondern weil es die wirtschaftlichste Versorgung ist, der Zukunft. Man kann, baut sich eine eigene Wärmepumpe an, egal ob man Heizkörper oder Fußbodenheizung hat. Man braucht dann mit der Wärmepumpe den allerwenigsten Strom. Man kann seine PV-Anlage aufs Dach bauen, um einen Teil des Stromes selbst zu produzieren. Man kann seinen Kachelofen weiter betreiben. Man hat wahnsinnig viele Möglichkeiten. Man ist eigentlich relativ wenig eingeschränkt. Und wenn das Netz dann so nach den ersten 10, 20 Jahren zum größten Teil bezahlt ist, dann kann die Kommune mit den Menschen, die in der Kommune wohnen und die Kommune dann in kommunal vertreten, entscheiden, was damit gemacht wird. Werden die Preise gesenkt, dann haben alle ihre Versorgung günstiger oder nimmt man dieses Geld, was die Kommune damit verdient, um kommunale Strukturen weiter aufzubauen, damit es mit den Menschen, die da wohnen, auch was davon haben und es ihnen besser geht. Und das ist der wichtige Ansatz auch wieder. Das, was da infrastrukturell entsteht, Wärmeversorgung und auch ein bisschen Kühlung, wenn die Leute Flächenheizungen haben mit den Gebäuden oder auch Heizkörper kann man auch kühlen, aber natürlich nicht in dem Maße. Aber halt diese Energie, die man da braucht, kommt aus dem Dorf, kommt aus dem Erdreich unter dem Dorf und wird genutzt, um das Dorf regenerativ, sehr günstig, nachhaltig, langfristig zu versorgen. Und wenn solche Projekte Gewinne abwerfen, was sie irgendwann mal tun werden, dann kommt das wiederum den Menschen, die da wohnen, kommunal zugute. Und es kauft sich nicht irgendein Geschäftsführer, Vorstand von irgendeinem Energiekonzern einen neuen, tollen Geschäftswagen dafür. Und das haben die Leute dann verstanden. Und das ist da jetzt umgesetzt, wird am 18. Merz dann von der Politik offiziell in Betrieb genommen und es ist das erste kommunal entstandene Dorfwärmenetz im Ahrtal, Rheinland-Pfalz, in Deutschland und vielleicht sogar weltweit, aber das habe ich nicht geprüft.
Ja, spannend. Also gerade diese kommunale Wertschöpfungskette, dass alle Planenden, Handwerkenden und die Bürger und Bürgerinnen dort mit einbezogen werden, kann ja durchaus eine Blaupause sein. Nicht nur für das Ahrtal, sondern für ganz viele Regionen in Deutschland, die auch erneuerbar werden wollen. Aber die Frage, die sich mir dort aufdrängt, ist: Ist Kommune in der Lage, diese vielen und einzelnen Prozessschritte auch umzusetzen? Was bedarf es? Also jetzt gibt es eine Initiative. Ich weiß, viele Hochschulen, viele Universitäten sind mit dran beteiligt. Es sind viele Masterthesen, Dissertationen darüber geschrieben worden. Aber was braucht es eigentlich als Kommune, damit dieses bewegt und umgesetzt werden kann?
Mut, einfach nur Mut. Natürlich also eine Kommune kann das nicht komplett alleine. Aber gerade das, was wir jetzt halt im Ahrtal mit diesem kalten Dorfwärmenetz auch ableiten möchten, auch mit einem Kompetenzzentrum, was wir in Rheinland-Pfalz dafür aufbauen möchten, ist genau das, was du vorhin angesprochen hast, eine Blaupause. Wir Schulenkollegen, die solche Projekte dann umsetzen können. Wir schulen Bürger, sie wissen, was da passiert. Also ein ganz wichtiger Prozess war da auch Bürgerschulen oder Bürger informieren Bürger. Wir haben Bürger als Multiplikatoren eingesetzt, die so eine kleine Energieberatung mit aufgebaut haben, mit bestimmten Tools, mit den Leuten Ängste zu nehmen. Wir bereiten Konzeptionen vor, wie man Betreibergesellschaften aufbaut als Kommune, was das bedeutet. Wir geben den Kommunen Abrechnungsideen mit an die Hand. Und letztendlich ist es eigentlich nur, es ist der Startschuss, der wahnsinnig wichtig ist für die Kommune, den Mut, den ersten Schritt zu gehen, auf die Bürger zuzugehen und zu sagen, okay, wir sanieren eine Straße, wir sanieren ein Viertel und wir setzen da vielleicht diese Idee der kalten Nahwärme um. Und wir als Planer oder als Konzeptentwickler müssen halt immer auch diese Idee im Kopf haben. Diese Netze müssen hinterher betrieben werden. Also der Betrieb muss immer auch mit im Fokus stehen bei der Entwicklung. Und was kostet das und wer kann das tun? Und wenn die Konzepte dann sehr einfach sind, dann ist es auch kein zusätzlicher Aufwand, weil eine Kommune schreibt jetzt schon Rechnungen an die Bürger in Form von Kanalgebühren zum Beispiel oder in Form von irgendwelchen anderen Gebühren, wiederkehrende Beiträge und sonstige Sachen für Straßen, Sanierungsarbeiten. Dann ist es kein Problem, noch eine zusätzliche Rechnung zu stellen für die Nutzung eines kalten Nahwärmenetzes. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir Konzepte entwickeln. Es ist die kalte Nahwärme vielleicht nur ein Beispiel und nicht das alleinige Beispiel. Es gibt ja auch warme Netze, die absolut Sinn machen und neue warme Netze, die Sinn machen und vielleicht ja noch ganz andere Strukturen, über die wir noch gar nicht nachdenken. Aber es ist, glaube ich, wichtig für die zukünftigen Projektentwickler, Ingenieure, Designer, dass man den Betrieb und den einfachen Betrieb und die Möglichkeit, dass es Menschen betreiben können, die diese Projekte, diese Gegenden, die in dieser Kommune wohnen, die Projekte nutzen, dass diese Menschen solche Projekte auch betreiben und umsetzen können und müssen ihnen das mit an die Hand geben. Und das Ahrtal, also radikale Dorfwärme, sollte hier ein Beispiel sein, aber es muss auch, es kann nicht nur Dorfwärme sein, sondern es muss auch in die Städte gedacht werden. Auch da müssen solche Konzepte mit vorgedacht und umgesetzt werden. Und der Betrieb spielt eine Rolle und der muss mitgedacht werden. Und ich glaube, das müssen wir auch lernen, das müssen wir auch in unserer Ausbildung noch lernen, noch stärker in den Fokus rücken, bei der Entwicklung stärker mit in den Fokus rücken, dass wir den Betrieb mitdenken, die Umsetzung, die Abrechnung, also dass die Menschen, die sowas dann bereit sind, mit uns zu machen, hinterher nicht allein gelassen werden. Und das ist natürlich im Ahrtal der nächste Schritt, aber auch da sind wir gerade dran, das Betriebskonzept so aufzubauen, um es hinterher dann fürs Ahrtal, für andere Kommunen in Rheinland-Pfalz, aber auch über Rheinland-Pfalz hinaus zu kopieren. Und ich kann dir sagen, ich habe nicht wenig Anfragen inzwischen von wahnsinnig vielen Kommunen, die sich das mal angucken möchten, die inzwischen erkannt haben, um was es geht, die bereit sind, mal darüber nachzudenken. Also an der Idee, sowas zu machen, hapert es nicht.
Jetzt haben wir ja auf der einen Seite die Idee und dann haben wir ganz viele einzelne Prozessschritte. Braucht es denn bei der Kommune einen Kümmerer, eine Kümmererin, die von Anfang bis zum Ende dabei ist, die auch die einzelnen Akteure miteinander verbindet? Und gibt es sowas in Rech?
Ja, das ist immer hilfreich. Das gibt es in Rech. Und witzigerweise ist es in Rech jetzt gar niemand, der das, oder auch in den anderen Dörfern teilweise, das sind es oft überhaupt nicht die Kommunen selbst, sondern da sind es Menschen, die in diesem Dorf was bewegen möchten. Kommunalpolitiker, engagierte Bürger, die das mal anstoßen und die auch dabei bleiben, die bereit sind, es vor Ort zu tun und die Leute mitnehmen. Das braucht es, das hilft, das hilft, das hilft wahnsinnig viel. Weil man die Leute ansprechen muss, die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt ansprechen muss, weil man sowas nicht extern überstülpen darf, dann braucht es. Aber es braucht natürlich auch viel mehr Mut in den Kommunen, in den Gremien, in den Verwaltungen und natürlich auch bei den Ämtern, bei den Bauämtern speziell und ganz wichtig auch bei den übergeordneten Strukturen, den Genehmigungsbehörden und den Beratern von Energieagenturen und so weiter und so fort. Es muss von vieler Seite angestoßen werden, es braucht dann immer irgendeine Person vor Ort, die das möchte. Die darf aber auch nicht allein gelassen werden, sondern die muss Unterstützung bekommen, weil allein ist es dann auch nicht zu stemmen.
Und kann ich das lernen? Also ich stelle mir das durchaus, es ist ja interdisziplinär, dieser Prozess. Und gibt es einen Studiengang? Gibt es etwas, wo ich sowas erlernen kann, dass ich Prozessbeteiligte zusammenführe, dass ich die Prozessschritte verstehe? Und gibt es sowas wie einen roten Faden? Also ist das etwas, was man erlernen kann, darf, muss?
Also es ist nichts anderes wie Projekt- und Prozesssteuerung. Speziell in dem Bereich gibt es natürlich unseren Studiengang, der sich mit den Gebäuden beschäftigt, einen neuen Studiengang, wo wir so nachhaltige Versorgungen im Quartier zusammen mit den Kollegen in Bingen in Kooperation mit der Katholischen Hochschule als Masterstudiengang jetzt aufbauen, weil es natürlich Qualitäten braucht, die nicht nur technisch sind, sondern die sind auch auf der soziologischen Ebene, glaube ich, sehr wichtig. Da kann man zukünftig sowas lernen, weil es natürlich sehr interdisziplinär ist, weil es neu ist, weil es vielleicht in dem Bereich spezielle Erfahrungen braucht für die Zukunft. Und natürlich ist es wichtig, dass wir in solchen Projekten halt auch Leitfäden oder einen Leitfaden und unterschiedliche Prozessstrukturen auch aufbauen und dann weiterführen. Sag ja, und dafür wird es in Rheinland-Pfalz ein Kompetenzzentrum geben, wo wir dann halt diese Erfahrungen aus unterschiedlichen Projekten mit unterschiedlichen Möglichkeiten und nicht nur das kalte Netz, sondern auch warme Netz und andere Versorgungsstrukturen bis hin vielleicht zur komplett eigenen Energieversorgung von kleineren Kommunen beziehungsweise Straßen, Quartiere vorbereiten und wo sich Leute dran hinwenden können und wo Leute die ersten Ideen, aber auch weiterführende Beratungen, Konzepte, Strukturen gezeigt bekommen, in Seminaren erlernen können, um dann solche Projekte umzusetzen. Das ist, glaube ich, ein wahnsinnig wichtiger Weg, ist für mich im Moment auch ein wahnsinnig wichtiger Weg, der mich umtreibt. Ich sage, da muss man ran. Das ist vielleicht viel wichtiger, wie technische Konzepte im Moment zu entwickeln, weil du hast es ja vorhin schon gesagt, die Technik ist, glaube ich, nicht mehr unser großes Problem. Die haben wir. Unser Problem ist es, Strukturen zu schaffen, Leute mitzunehmen, es den Leuten einfacher zu machen, die bereit sind, sich zu engagieren. Und da bedarf es jetzt in den nächsten Jahren, glaube ich, ganz schnell Lösungsansätze vom Studium über Seminare, über Papiere, Leitfaden, digitale Informationsmöglichkeiten, aber auch individuelle Beratungen, die wir anbieten müssen, damit wir schnell viel umsetzen können, weil wir müssen schnell viel umsetzen, um nicht gänzlich den Wettlauf mit dem Klimawandel zu verlieren.
Ja, und auch der Energieversorgungssicherheit, der Energiesouveränität. Und wir haben 11.000 Kommunen, 200 Energiedörfer. Also es ist noch ein ganz großes Gap da. Also wir müssen noch viel machen, in viele Kommunen hineingehen. Und ich glaube auch, dass der Weg zum einen über das Studium geht, dass es auch zielgerichtete Studiengänge braucht, wo sich Studierende aufschlauen dürfen und vertiefend auch interdisziplinär miteinander arbeiten dürfen, müssen aus verschiedenen Fachbereichen, Stadtentwicklung, Architektur, Ingenieurswesen, aus der technischen Gebäudeausrüstung, aber auch dem Bauingenieurwesen. Wir haben ja ganz viel jetzt über Technik gesprochen, aber die Gebäude und die Gebäudestandards spielen ja auch noch mit eine Rolle. Und dieses Kompetenzzentrum, was du angesprochen hast, hat ja, wenn ich es richtig verstanden habe, ja auch viele Aufgaben. Also nicht nur Bürger, Bürgerinnen zu informieren, sondern auch die Akteure der Energiewende und des Klimawandels anzusprechen, die Klimahandwerkenden, die ja draußen vor Ort auch eigene Interessen haben, die frühzeitig erkennen dürfen müssen, den Blick vielleicht auch mal zu ändern, den Perspektivwechsel auf die Straße, auf die Infrastruktur zu werfen, die Kommune, die Aufsichtsbehörden, die Genehmigungsplanungen. Das sind ja ganz viele, ganz unterschiedliche Berührungsbereiche, die wir haben, die alle miteinander in irgendeiner Form in Verbindung stehen. Also, wo wird dieses Kompetenzzentrum angesiedelt und wann kommt es?
Also angesiedelt wird es in Rheinland-Pfalz unter der Energieagentur mit genau den Playern, die du im Moment angesprochen hast. Man möchte das ganzheitlich betrachten, also von der Idee über die Planung, über die Umsetzung, über den Betrieb bis hin zur Auswertung und auch wieder zum Abriss und zum Eintritt in den Energiekreislauf, also den Cradle-to-Cradle-Ansatz hier auch mitzudenken. Kommen soll es eigentlich sehr schnell, wenn alle Formalitäten, die oft nicht so einfach sind, in dem politischen Umfeld, aber auch in diesen Vergabekriterien. Wenn das nicht der Fall wäre, wäre man vielleicht schon am Start damit. Ich hoffe oder gehe davon aus, dass wir es in den nächsten 2, 3 Monaten dann auch ganz offiziell bekannt geben können, dass es jetzt am Start ist, dieses Kompetenzzentrum. Und dann geht aber die Arbeit erst los. Dann braucht man natürlich Mitstreiter, so ein Kompetenzzentrum. Auch funktioniert nicht mit 3 Leuten, die sich gegenseitig immer mehr aufkompetenzen, sondern da muss man in die Breite. Da braucht es die Hochschulen, da braucht es die Handwerker, braucht es die Handwerkskammern, da braucht es die Industrie- und Handelskammern, da braucht es die Kommunen, da braucht es die Bürger. Braucht es viele Beteiligte, die man hier ansprechen muss, die auf ihren Ebenen Informationen brauchen, wo sie hingehen können, was sie machen können, was sie tun können. Und das wird nicht einfach, das in der Zeit zu schaffen. Aber der erste Schritt, dass die Politik erkannt hat, dass wir sowas brauchen, der ist gemacht. Die ersten Ideen sind formuliert. Die ersten Menschen, die sowas anstoßen sollen, sind ausgesucht. Und jetzt kann es losgehen. Und dann muss man natürlich gucken, wo geht der Weg hin? Wie schnell kann man sowas aufbauen? Was kann man damit dann tatsächlich auch bewirken? Und das wird auch meine große Aufgabe in den nächsten Jahren sein. Und ich bin aber zuversichtlich, dass man da echt was bewegen kann und dass wir einen ganz schnellen Ausbau der Energiedörfer bekommen, aber auch in den Kommunen die Menschen, in den Städten die Menschen dazu bewegen können, sich zusammenzuschließen und da was zu tun. Einer der wichtigsten nächsten Schritte wäre, in Rheinland-Pfalz einmal klarzumachen, was muss denn eigentlich in der kommunalen Wärmeplanung Sinnvolles stehen, damit wir hier kein Papier erzeugen, was letztendlich in der Schublade verschwindet eigentlich nichts gebracht hat, als dass die Energiewende, Wärmewende noch mal um 3, 4 Jahre verzögert wurde. Das ist, glaube ich, jetzt mit auch einer der wichtigsten ersten Schritte, die wir in diesem Kompetenzzentrum machen müssen.
Das heißt, dass wir ein Planungsgesetz von Bundesebene auf Landesebene runterbrechen, damit wir verlässliche Leitplanken bekommen. Das ist auch immer das, was ich von Kommunen häufig höre, auch von Betrieben, wenn ich jetzt in größere Gebäudestrukturen gehe, dass wir, wenn wir heute was machen, gar nicht wissen, ob das Ziel denn dann erreicht ist oder ob wieder was Neues kommt. Also wir brauchen so verlässliche Leitplanken dessen, was wir erreichen wollen gemeinsam, auch eine gemeinsame Zieldefinition. Und dann brauchen wir doch im Grunde genommen nur noch die Akteure mit dazu nehmen. Und da bei den Akteuren sehe ich auch immer wieder das Handwerk. Ist das Handwerk denn aus deiner Sicht bereit für diese Wärmewende, Energiewende?
Ich halte es aber für ganz wichtig, vorher schon zu sagen, dass wir verlässliche, sinnvolle Leitplanken brauchen, die auch eine realistische Umsetzungschance in einem realistisch notwendigen Zeitraum haben. Also das ist ganz, ganz wichtig, weil das im Moment, glaube ich, in dieser Idee der Leitplanken zu kurz kommt. Das ist
Also
der
wie jetzt im GEG das baubare Gebäude, das baubare, umsetzbare Wärmenetz.
Ja, also eine kommunale Wärmeplanung darf eigentlich nur dann Wärmenetze, und da bin ich ganz hart, als Vorranggebiet ausweisen, die auch eine Perspektive haben, innerhalb von 10 Jahren nach Feststellung der kommunalen Wärmeplanung umgesetzt zu werden. Alle anderen Bereiche sind für uns doch nur hypothetisch, weil wir zwar was ausweisen, was dann aber halt doch anders umgesetzt wird. Das ist,
Siehst du denn
glaube
die
ich, ganz wichtig.
Problematik im Moment, dass
Bitte?
solche Netze, siehst du denn die Problematik im Moment, dass solche Wärmenetze ausgewiesen werden, die gar keine reale Chance haben der Umsetzung?
Ja, ich sehe die als sehr große Gefahr, wenn du überlegst, wer kommunale Wärmeplanung macht und wie sie gemacht wird. Dann ist der Schritt, den einen hiesigen Versorger, der tatsächlich das Netz baut, dem man dann sagt, alles, was wir hier ausweisen, solltest du auch innerhalb von 10 Jahren umsetzen können, doch gar nicht in diesem Prozess beteiligt ist. Aber das ist, ich glaube, das wäre ein, selbst schon mal einen eigenen Podcast wert, darüber zu diskutieren, wie macht man sinnvoll eine kommunale Wärmeplanung, und ist der Ansatz, wie wir im Moment denken, eigentlich der sinnvolle Ansatz? Oder sollten wir hier vielleicht nicht überlegen, andere Ansätze zu wählen, die dann vielleicht zu einer schnelleren, realistischeren Umsetzung kommen? Aber
Ja,
um
ich sehe das.
auf deine Frage mit den Handwerkern noch kurz einzugehen, war da auch sehr, sehr skeptisch die ganze Zeit. Was mich jetzt wieder positiv gestimmt hat, ich habe jetzt diese 4 Wärmepumpen im Ahrtal mit 4 Handwerkern in Betrieb genommen, mit 4 Heizungsbauern in Betrieb genommen, und ich war für mich positiv überrascht, welche Kompetenz, meistens waren es jetzt junge Monteure bei dieser Inbetriebnahme des kalten Netzes eigentlich hatten, sodass ich schon das Gefühl habe, dass ich auch in dem Bereich, gerade unter den jungen Menschen in diesem Gewerk, oder in diesem Bereich, gerade bei den Heizungsbauern, doch was tut. Also ich konnte mit denen wirklich über dieses Netz und über die Strukturen und wie wir es betreiben müssen und wie wir die Regelparameter einstellen müssen und was hydraulisch zu beachten ist, diskutieren, hatte das Gefühl, die wissen, was ich hier möchte. Sodass ich da Hoffnung kriege, dass durch den Generationenwechsel auch in dem Bereich und dadurch, dass ich die Handwerkskammern jetzt auch darauf einstelle und auch die Unternehmen, das ist ein ganz wichtiger Faktor, auch die Großunternehmen darauf einstellen, dass wir im Zeitalter der Wärmepumpe in den nächsten Jahren mal auch trotz aller Technologieoffenheit wird die Wärmepumpe der Hauptfaktor sein, um unsere Energiewende voranzubringen, angekommen sind, also im Zeitalter der Wärmepumpen und damit natürlich auch das Wissen, wie, wo eine Wärmepumpe und wie eine Wärmepumpe funktioniert und was wir da alles falsch machen kann, auch bei den Heizungsbauern da ist, sodass ich da jetzt etwas mehr Hoffnung habe, dass das schon klappt.
Ja, ich sehe das auch. Das ist ein ganz wichtiger Baustein auch in der Energie- und Wärmewende, dass das Handwerk mitgenommen wird. Man darf nicht vergessen, das ist auch ein Transformationsprozess für das Handwerk. Ne? Also die jahrelang an Ölzerstäuberbrennern geschraubt haben und an Gaskesseln, die jetzt in elektrochemische Prozesse hineinzumanövrieren, das bedeutet ja auch in der Ausbildung, in der überbetrieblichen, in den Meisterschulen entsprechende Transformationsprozesse. Und die werden gerade begleitet. Der Bundesverband Wärmepumpe macht jetzt den Wärmepumpenführerschein. Wir haben die VDI 4645. Also es passiert ganz viel im Handwerk und es sind ja häufig auch die ersten Ansprechpartner, wenn es um ein neues Energiesystem geht. Deswegen ist es so wichtig, dass die aufgeschlaut werden und dass die diesen Weg der erneuerbaren Energien mitgehen. Und ich habe letzte Woche eine fantastische Veranstaltung gehabt und da kam ein junger Heizungsbaumeister und hat gesagt, er hat sich gegen den Widerstand seines Vaters durchgesetzt. Sie bauen jetzt nur noch erneuerbare Energien ein und das mag doch so auch ein wenig das Lichtblick sein am Horizont, dass wir dieses Wärmewende eigentlich schon aktiv gestalten und dass wir immer mehr Akteure bekommen und dass wir auch viel mehr Umsetzungen bekommen. Und ich merke aus unserem Gespräch, wir haben noch so viel auf dem Zettel. Ich glaube, wir müssen eine zweite Folge machen. Da gibt es noch die Humboldtstraße in Bremen, da gibt es noch Mainz, wo wir innerstädtisch kalte Nahwärmenetze jetzt gerade im Aufbau befindlich umsetzen. Und dann vielleicht auch die Fragestellung, wie gehen wir um mit dem, was wir gebaut haben, also ins Monitoring, in die Betriebsoptimierung, in die Prozessoptimierung. Ich glaube, wir haben noch ein wenig Themenfelder, die an dieser Stelle da sind. Lieber Thomas, ich sage vielen lieben Dank für deine Zeit und vielleicht kannst du noch mal ein Abschiedswort finden für unsere Zuhörenden, vielleicht auch an die Studierenden oder die Kommunen, die jetzt sich mit dem Gedanken damit befassen, kommunale Wärmeplanung, was ist das? Wie können wir das bei uns umsetzen und wie kann ich mich in dieses Thema hineinarbeiten?
Wir haben auch viel vom Handwerk gesprochen und einer meiner wichtigsten Botschaften, die ich auch in meinen Vorlesungen, in meinen Präsentationen habe, ist, tatsächlich vom Handwerk geklaut. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Motto, an dem wir arbeiten sollen und das wir uns immer vornehmen sollen. Alles, was du dir vorstellen kannst, solltest du versuchen, einfach machen, steht da drunter. Und ich glaube, das ist auch eine Botschaft, die ich gerne nach draußen trage, wo ich aber auch feststelle, dass immer mehr Menschen aufnehmen. Wir müssen nun einfach was machen und wir müssen es einfach machen und wir müssen alles einfach machen, was man sich vorstellen kann, dass man es umsetzen kann. Immer mit dem Ziel, relativ schnell diese Gesellschaft in eine Zukunft zu führen, die es ermöglicht, dass auch noch weitere Generationen mit einem akzeptablen Maß an Wohlstand in dieser Umgebung leben können. Und ich glaube nicht, dass es zu spät ist. Ich glaube, wir haben noch Möglichkeiten, aber wir müssen sie gemeinsam angehen und gemeinsam nutzen. Und wir müssen fachlich und sachlich und positiv miteinander umgehen und sollten nicht ständig die Probleme suchen, sondern sollten die Chancen sehen in all dem, was wir im Moment tun und was wir machen, dann kommen wir, glaube ich, in eine neue Phase der Euphorie und dann gewinnen wir auch ein Spiel. Wir sollten auf den Platz gehen, um nicht verlieren zu wollen, sondern um zu gewinnen. Und wenn wir das tun, dann ist es einfacher, auch einfach was zu machen.
gemeinsam Zukunft gestalten. An dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Zuhören.
Danke.
Vielen lieben Dank für das Gespräch. Auf Wiederhören, auf Wiederschauen.